alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast woanders einen Helm.
Das ist schöner neuer Fußball und mein Name ist Nico Backspin. Ich freue mich auf die heutige Runde, die eben schon so intensiv im Vorgespräch war, dass wir hier quasi wie bei einem Hahnenkampf Menschen voneinander trennen mussten, damit sie sich nicht die Augen ausstechen. Ihr könnt euch also freuen auf eine Folge, die es in sich haben wird. So viel steht schon mal fest. Natürlich sitzen wir heute wieder in der Runde zusammen, wie es sich gehört. Die komplette Mannschaft ist da. Meine Stimme klingt so, wie sie sein soll, damit ich heute auch noch ein Argument mehr habe, warum ich nicht viel rede. Aber wenn ich mir so angucke, wie mindestens die Hälfte dieser Runde quasi halt auch schon drauf ist, brauche ich auch nicht zu reden. Trotzdem begrüße ich natürlich jeden von euch dreien und wir sind ja im Moment rein sportlich gesehen, worüber wir hier im Format ja wenig reden, aber so im letzten Drittel, es wird so langsam heiß. Tommy, dein eigener Verein hat sich ja quasi aus jeglichen sportlichen Wettbewerb zurückgezogen für den Rest der Saison. Was ist das, was dich gerade so sportlich am meisten interessiert, wenn du auf den Fußball guckst?
Oh. Also ich muss mir jetzt wieder angewöhnen, erste Liga anzugucken. Jetzt, wo ich wieder einsteige, ist die Nummer ja auch schon durch, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich gucke ein bisschen DFB-Pokal.
Was dich interessiert?
Nee, also so richtig interessiert mich da nichts mehr. Selbst die zweite Liga nicht. Also von mir aus kann es jetzt auch durch sein. Und wir werden ja Europameister und insofern freue ich mich jetzt auf die EM.
Kai, wir beide so als Fans von SV Werder Bremen, mich treffen so ein paar Transfergerüchte, die da gerade kommen. Bricht die Mannschaft auseinander? Und hast du andersrum mit 30 Punkten nach 27 Spieltagen so Sorge, dass das nochmal eine spannende Saison wird für Bremen?
Du stellst mir auch immer dieselbe Frage, aber ich glaube nein, weil hinten wird ja auch nicht gepunktet und Mainz, die hätte ich noch am stärksten eingeschätzt, etabliert sich ja auch eher auf Platz 16. Also am Ende werden wir wahrscheinlich als guter 14. oder 15. die Klasse halten, ungefährdet. Ja, also Woltemade und Dingschi ist natürlich irgendwie ein bisschen schade. Aber die Frage ist ja auch, hätten die bei Werder gespielt, Dingschi eher als Woltemade wahrscheinlich. Insofern warten wir mal ab, wo die beiden landen.
Dafür spielt Woltemade jetzt Champions League beim VfB Stuttgart. Und wenn ich hier schon höre, dass ich immer die gleiche Frage stelle, das liegt natürlich daran, weil du ja das Sprachrohr bist für uns beide, um über Werder Bremen zu reden. Aber die Ursprungsfrage war ja eigentlich, gibt es irgendwas, was dich sportlich gerade anfixt, interessiert? Hast du noch irgendwo Feuer in dieser Saison?
Abstiegskampf natürlich. Also ich gucke auch gerne auf die zweite Liga und vor allem auch auf die dritte Liga, wo sich Münster und Dresden einen heißen Tanz liefern. Das ist aber tatsächlich, also da gucke ich mehr drauf als auf die erste Liga, ehrlich gesagt, weil das ist ja schließlich auch die beste zweite Liga der Welt.
Ein schönes Thema, sollten wir darüber sprechen. Ob wir das machen, entscheiden wir wahrscheinlich im Laufe dieser Sendung. Konstantin, so aus sportjournalistischer Sicht, wo hast du noch Potenzial, um noch irgendwelche Spannung hoch zu jazzen innerhalb des Profifußballs in Deutschland?
Ah, in Deutschland. Ah, der Nachsatz hat es jetzt gekillt an der Stelle. Weil ja, sonst hätte ich gesagt, Premier League, mega spannender
ja,
Dreikampf.
Das ist zu offenkundig.
Ja. Ja, ansonsten, wir haben natürlich einen spannenden Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Ich weiß, da Hansa Rostock, Kaiserslautern, wer geht in die Relegation, hat natürlich dann eine viel, viel größere Chance, in der zweiten Bundesliga zu verweilen, obwohl ja der sportliche Abstand zwischen zweiter Liga und Liga 3 gar nicht mal so krass ist. Also gesehen, da gibt's auf alle Fälle Spannung und natürlich auch in der zweiten Bundesliga weiter oben. Ja, da auch, sicherlich. Wie schlägt sich St. Pauli? Schafft es der HSV wieder nicht? Geht Fortuna Düsseldorf eventuell in die Relegation? Also auch da viel Spannung. Und ansonsten verfolge ich auch natürlich in der ersten Liga, was sich da so tut. Da ist es ein bisschen weniger spannend, wenn es um Meisterschaft oder Abstiegskampf geht. Aber klar, ja. Europäische Ränge, es passt schon. Aber ich habe jetzt viel zweite Liga erwähnt. Ich denke, das sollte uns irgendwann nochmal beschäftigen.
Kurzer Einwand, Leute. Ich habe heute was Spannendes gelernt. Sollte Kaiserslautern in die Relegation um den Stieg kommen, müsste das Relegationsspiel dem Pokalfinale weichen. Also das hat Vorrang. Das heißt, die müssten sozusagen das drumherum terminieren. Finde ich auch witzig.
Du meinst, der DFB hat Vorrang vor der DFL?
Es scheint so, ja.
Wobei Relegationsspiele unterliegen, glaube ich, dem DFB.
Ist das denn, jetzt offenbaren wir hier aber selber alle Lücken. Was? Ach nee, DFB-Pokalfinale und Relegation, stimmt schon.
Ja, genau. Ja. So, das heißt, im Worst Case spielen die dann dritte Liga und weil sie das Finale ja gewinnen, in der Europa League, oder?
Richtig, aber nur der Sieger kommt in die Europa League mittlerweile. Also es war ja lange Zeit so, dass du auch als, weiß nicht, Alemannia Aachen damals in den UEFA Cup kamst, obwohl du das Finale verloren hast gegen Werder Bremen. Das ist in dem Fall jetzt nicht möglich. Ja. Also du musst quasi gewinnen.
Und jetzt mal Fachfrage an Herrn Eckner. Wer war der letzte Zweitligist, der den DFB-Pokal gewonnen hat?
Der letzte Zweitligist, der den DFB-Pokal...
Ich glaube, das ist jetzt aus der Hüfte geschossen. Es müsste 96 gewesen sein.
Also 97 war Stuttgart gegen Cottbus. Schön, dass du die Frage, die du stellst, selber beantwortest.
Nee, es ist das Jahr, glaube ich. Es ist nicht der Verein.
Ach so, wann? Richtig.
Ja, und wer war's?
Kaiserslautern.
Echt, ne?
96 waren die dann noch in der ersten Liga.
Wann sind die denn? Die sind doch
die mal sind runtergegangen, auch, 97 wieder aufgestiegen, 98 Meister geworden. Die waren damals in der ersten Liga, 96.
Oh Gott, Jungs, wir bauen hier 15 Episoden lang, bauen wir hier ein Fundament
an
Qualität auf. Und das reißt die hier in den ersten Minuten mit dem Hintern wieder um. Ja. Das kann ich nicht zulassen.
Nee, lustigerweise, Kai, hattest du recht. Hannover 96 ist bislang der einzige Verein, der als echter unterklassiger Teilnehmer den DFB-Pokal gewinnen konnte.
Die waren schon abgestiegen.
1992 gegen Borussia Mönchengladbach.
Mit Sivas im Tor, den entscheidenden Elfmeter, glaube ich, auch noch geschossen hat.
Jetzt aber war es nicht so, dass Lautern zum Zeitpunkt ihres Sieges schon abgestiegen war?
Gut, das ist jetzt... Wobei, bist du dann erst Zweitligist ab dem 1. Juli, wenn die neue Saison beginnt?
Dann bist du Zweitligist.
Ja. Also waren sie in der Erstligist zum Zeitpunkt des DFB-Pokalfinals.
Ich glaube, der Faktencheck wird diese ganze Folge cutten im Nachhinein.
Ja, definitiv.
Sie wird also eine schwere Tür bei uns, der Faktencheck.
Ja, lass mich aber mal ganz kurz weiterbauen an dem Leitfaden, den wir haben. Denn wir haben natürlich eine News und deswegen eine Frage in die Runde. Gibt es irgendjemand unter euch, der damit gerechnet hat, dass der VfB Stuttgart nächstes Jahr Champions League spielt? Und jetzt werdet nicht rot, wenn ihr antwortet.
Ja.
Ach so, ein Quatsch, Konstantin.
Entschuldigung, ich habe die auf 4 oder 5 getippt vor der Saison. Und es ist nun mal Champions League.
Beweis es. Schick es rein. Schick Beweise dafür.
Ey, nur weil das Ergebnis stimmt, muss der Weg dahin nicht richtig gewesen sein, Konstantin.
Ja, genau.
Es gab keinerlei Anhaltspunkte dafür.
Das ist Resultat versus Performance. Performance war gut, Resultate haben noch nicht ganz gepasst. Wenn aber die Performance längerfristig stimmt, kommen auch die Resultate.
Wann hast du gemerkt, dass es für Stuttgart mit der Champions League klappt dieses Jahr, Konstantin?
Im Oktober hatten die zum Beispiel im Rasenfunk darüber gesprochen oder war es im November, da habe ich auch gesagt, dass die in die Champions League kommen.
Das ist krass, ne? Also in anderen Konstellationen kriegst du für sowas einen Arzttermin und Medikation und der kann sich jetzt damit brüsten und rühmen und wird wahrscheinlich sogar noch dieses Soundbit aus dem Rasenfunk parat haben und uns jetzt hier gleich einspielen.
Ohne mit der Wimper zu zucken, werden hier wir von dir, Konstantin, belogen. Aber dann kommen wir an die zweite Frage, die ich dazu habe. Und das ist dann die Einladung zur News. Wer hätte denn damit gerechnet, dass der VfB Stuttgart mit Querelen in dieser Saison auf sich aufmerksam macht? Jeder, oder?
Das ja. Da wäre ich dabei gewesen.
Ja, 150%. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Die sind, glaube ich, also auf dem größten Erfolgstrip der letzten 15 Jahre. Und sind dabei, sich mit dem Hintern einzureißen. Konstantin, was ist da los? Versuch uns mal abzuholen, was in Stuttgart gerade passiert.
Skandal!
Ja, genau.
Sportlich läuft's sehr gut. Allerdings gibt's wieder mal eine Führungs- und Managementkrise. Und zwar im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Klaus Vogt, der Präsident des VfB Stuttgart e.V., der zugleich bis vor kurzem auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart AG war, die vor einigen Jahren gegründet wurde, quasi als Ausgliederung. Und damals gab es das Versprechen, dass der e.V.-Präsident immer gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender wird oder ist. Und zuletzt gab es dann die Verhandlungen mit Porsche, die einsteigen wollten als neuer Investor. Man redet von einem Finanzpaket von 100 Millionen Euro. Und im Zuge dieser Verhandlungen und der Gespräche mit Porsche hat Klaus Vogt als Präsident des e.V. zugesichert, dass er dann vom Aufsichtsratsvorsitz zurücktreten würde. bei Porsche ihn selber jetzt nicht für den kompetentesten hält, also für den kompetentesten Businessmensch und Geschäftemacher und vielleicht auch für denjenigen, der am besten dann die Geschäfte der VfB Stuttgart AG überwachen kann und daraufhin, also Klaus Vogt hat das dann zugesichert. Hat aber gesagt, im Nachhinein, das war nicht bindend. Allerdings wurde er mittlerweile im Aufsichtsrat der AG vom Vorsitz entfernt. Und Tanja Gönner, die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und heutige Hauptgeschäftsführerin des BDI, ist mittlerweile die Nachfolgerin von Klaus Vogt geworden. Jetzt natürlich die große Frage, durch die Forderung und durch das Drängen, wie es Klaus Vogt beschreibt, von Porsche, dass er zurücktritt vom Vorsitz des Aufsichtsrats der Fußball-AG. Inwieweit hat man da vielleicht auch dann 50+1 gewissermaßen untergraben? Das ist ja das große Streitthema. Und das zweite große Streitthema jetzt innerhalb des VfB Stuttgart ist die Frage, inwieweit das Präsidium des e.V. eigentlich untragbar ist und zurücktreten müsste, wie es zum Beispiel die Hardcore-Fans, also die eingefleischten Fans der Cannstätter Kurve jetzt auch wieder gefordert haben, zuletzt beim Heimspiel des VfB gegen den ersten FC Heidenheim.
Okay, was halten wir davon? Kai, leg du mal los.
Vielleicht erstmal für den konkreten Fall. Das ist ja nicht das erste Zerwürfnis von Klaus Vogt mit dem AG-Vorstand. Ich erinnere vor 3-4 Jahren daran, dass es da mal auch einen Schlagabtausch über öffentliche Briefe mit Thomas Hitzlsperger gab, wo man sich schon so aus der Perspektive oder aus der von außen echt die Augen gerieben hat, wie die Führung eines Bundesligisten und Traditionsvereins, was die da machen am Ende, hat Vogt, könnte man glaube ich so sagen, das unbeschadet überstanden. Hitzlsperger hat dann aufgehört. Dem ist dann sukzessive Andreas Werle als Vorstands-AG-Chef gefolgt. Und es ist... Also ich habe das Bauchgefühl, dass da schon was dran sein muss an der Kritik an Herrn Vogt, weil das ist jetzt zum wiederholten Male, dass sich im Aufsichtsrat, jetzt natürlich auch bei Porsche und aus dem AG-Vorstand, da lautstarke Kritik geäußert wird. Ich persönlich finde auch diese Inszenierung als ganz fannaher Präsident, der nur das Wohl der Mitglieder und des EVs im Auge hat, das ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Ich erinnere auch nur an die Fotos, wo er alleine in Corona Times in der Kurve stand und das dann auch medial sehr inszeniert hat. Das ist jetzt irgendwie nicht mein Geschmack von ich diene dem Verein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon so ein bisschen, es ist technisch gesehen keine Verletzung von 50+1, aber es ist natürlich schon interessant, wenn ein Investor quasi die Umsetzung seines Investments, was für den VfB damals bitter notwendig gewesen war, daran knüpft, dass er in die Personalpolitik von Traditionsvereinen und vor allem auch in der Kombination aus EV und Überwachung der ausgegliederten Lizenzmannschaft, wenn er da eingreift. Ne? Wie gesagt, technisch meines Erachtens kein 50+1 Problem, weil das haben ja auch Rufen Kasper und Alex Werle gesagt, es gab auch immer die Alternative, dass man ohne Porsche weitermacht. Und die Wahl hatte letztendlich Klaus Vogt, ob er sagt, Porsche rein und ich trete dafür zurück oder wir nehmen Porsche nicht, dafür kann ich auf meinem Platz bleiben. Aber ist natürlich schon irgendwo, man kommt in die Nähe von einem Eingriff von 50+1 und das finde ich jetzt schon durchaus interessant.
Auf eine gewisse Art, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast wie Klaus Vogt, der damals bei der ersten Präsidentenwahl des EVs mit 92% gewählt wurde, auch als es mal einen Abwahlversuch vor kurzem gab, gab es nur 28%, die dafür waren. Also er hat ja doch zumindest bis jetzt vor kurzem hatte er große Teile der Mitgliedschaft hinter sich. So blöd das klingen mag, aber vielleicht ist auch ein Präsident, der gewissermaßen in Anführungszeichen inkompetent sei, also was vielleicht irgendwelche Business-Dinge betrifft, vielleicht aber auch ein gutes Regulativ für eben Investoren, die reinkommen, weil die eben dann nicht einfach nur Aufsichtsräte und Vorstände mit ihren quasi Leuten, mit ihren Typen besetzen können, ne, die so ihrem Weltbild und ihrem Bild von Geschäfte machen, Businessplan und so weiter, dann entsprechen. Und insofern ist es, man muss sich also als Investor im Fußball eigentlich, zumindest in Deutschland, ja damit abfinden, okay, es gibt auf der anderen Seite ein e.V. und da werden Leute gewählt, gewissermaßen nach Popularität oder vielleicht auch nach rhetorischen Fähigkeiten und dergleichen oder nach Verdiensten für den Verein. Eigentlich ist ja das Modell dafür gedacht, dass es eigentlich so einen Ausgleich gibt und dass der e.V. weiterhin das Sagen hat. Und wenn der eben irgendjemand als Präsident wählt und der entsandt wird und damit auch den e.V. dann in dieser Fußball-AG oder in der GmbH und KKG-Art vertritt, dann muss man sich an sich eigentlich damit abfinden. Man hat ja hier, und das ist ja dann auch das Krasse, auch dann in der Bekanntgabe dieser Veränderungen im Aufsichtsrat, mehr oder weniger dem Klaus Vogt unterstellt, ja, der ist nicht kompetent und wir wollen jetzt kompetentere Leute an den wichtigen Positionen haben. Nur mal davon abgesehen, wer legt denn fest, wer kompetent ist?
Das stimmt schon. Also nee, genau, das ist sicher richtig. Mein Grundproblem ist ja immer, dass quasi wer Präsident des e.V. wird und damit im Fall VfB Stuttgart auch den Aufsichtsrat führt für die AG, das liegt die Mitgliederversammlung fest. Und die Mitgliederversammlung, das wissen wir auch, ist ja sehr eine sehr emotionale Veranstaltungen, die jetzt mit den Mitgliedern, die vor Ort sind, kein repräsentatives Bild über die gesamten Mitglieder abbildet, sondern da sind in der Regel schon eher so die meinungsstarken Ultras am Start und die Lautsprecher und die auch immer verhindern, dass es Online-Votums gibt für solche wichtigen Personalfragen. Und dann führt das häufig dazu, dass du auf der Präsidentenebene halt Leute hast, die, sagen wir mal, durch bestimmte Charaktereigenschaften und manchmal auch eine kleine Profilneurose auffallen und wirklich vielleicht nicht immer nur das Wohl von Mitgliedern und Vereinen im Blick haben. Und das ist ja ein Systemfehler, muss man sagen. Und nur aus der Außenperspektive scheint das ja jetzt beim VfB auch so ein bisschen der Fall zu sein, weil du hast da irgendwie zwei Weltmarken aus Baden-Württemberg, Mercedes und Porsche, jeder leckt sich nach denen die Finger. Der VfB spielt irgendwie die beste Saison seit was weiß ich was. Und trotzdem hast du da interne so Streitereien, da haben sicherlich beide Parteien Schuld, aber jetzt immer so zu tun, als wäre es immer das Kapital, wie Herr Vogt sagt, das ist ja auch nicht ganz richtig. Also mich nervt schon so ein bisschen das Framing, dass er da quasi er halt so zwei Lager aufbaut, das Kapital und die Mitglieder. Weiß ich nicht. Also da kann ich das mir irgendwie so ein bisschen zu populistisch und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man das Thema auch nur befriedigen kann, wenn man irgendwie eine andere Lösung am Aufsichtsratvorsitz findet. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Mein Gefühl ist ein bisschen.
Also sie hat man ja schon gefunden, Entschuldigung, aber wenn man dabei bleibt, sorry.
Du hast ja gerade gesagt, und obwohl es gerade so gut läuft, sind da jetzt quasi so Querelen. Und ich glaube, es ist nicht obwohl, sondern weil es gerade so gut läuft. Weil natürlich plötzlich da ganz andere Gelder im Raum stehen, ne? Gerade mit einer Champions-League-Teilnahme. Da gibt es dann für jede Runde jede Menge Geld. Und ich glaube, deshalb gibt es jetzt da ein bisschen Stühlerücken, ne? Und die Leute wollen gucken. Ich finde, du hast vorhin gesagt, technisch ist es kein Verstoß gegen 50+1. De facto, ja, also ich glaube, diese Unterscheidung ist dann ja wahrscheinlich eine sehr bürokratische, weil zu sagen, hey, Kohle gibt's nur, wenn das und das passiert, ist ja de facto Einflussnahme. Ne? Also das ist ja im Grunde genau das, wo man eigentlich als Verein sagen müsste, okay, mit solchen Leuten arbeiten wir gar nicht. Und auch nochmal ein Aspekt, auf den ich gerne hinweisen wollen würde, wenn wir jetzt mal zusammenzählen, an welchen Vereinen der Volkswagen-Konzern eigentlich inzwischen dann auch beteiligt ist, könnte man auch nochmal darüber sprechen, wie lauter das eigentlich ist.
Ja, in der ersten und zweiten Liga an dreien.
Ja gut, aber jetzt gehört Porsche ja auch zu großen Teilen Volkswagen.
Nee, inklusive Porsche. Porsche, Audi und VW. Bayern, Stuttgart und Wolfsburg. Die vierte Beteiligung ist halt Ingolstadt, aber die spielen in der dritten Liga. Da greift sozusagen die DFE-Regel, dass man nur an drei Vereinen, ich glaube, mit jeweils unter 10% beteiligt sein kann, noch nicht. Problematisch wäre es, wenn Ingolstadt aufsteigt.
Da müssten die sich quasi entscheiden zwischen Bayern und Ingolstadt. Das wäre eine schwierige Geschichte.
Das stimmt. Aber also ich sehe deinen Punkt. Also das ist auch das, was ich vorhin meinte. Also die bürokratische Sicht sagt keine Einflussnahme. Die empathische Sicht oder auch die strategische Sicht, das ist natürlich schon eine Einflussnahme von einem designierten Investor. Weil wie gesagt, der VfB damals, glaube ich, auch in einer finanziellen Situation war, wo es, also sie laut eigener Aussage hätten sie auch so irgendwie überlebt natürlich oder Alternativen gefunden, aber ist natürlich schon auch echt ein Brett, wenn du halt Porsche neben Mercedes da reinbekommst, also das wünscht sich ja wie gesagt jeder, das ist natürlich auch echt schwierig auszuschlagen und wenn du auch gewusst hättest, okay, es wäre jetzt in Anführungsstrichen an Vogt gescheitert, dann hätte man auch sagen müssen, ey, das hat doch hier nichts mehr mit dem Wohle des Vereins als Ganzes zu tun. Ich glaube, das hat er damals auch so gesehen und dementsprechend ja auch schriftlich zugestimmt, dass er zurücktritt. Das Ding dann irgendwie jetzt wieder aufzumachen, das ist ja auch eine Hauptkritik der Opposition gegen ihn, ist halt auch irgendwie komisch, finde ich.
Du brauchst ja auch mit Blick auf die Zukunft Kohle, ne? Also wenn du überlegst, du erreichst jetzt die Champions League, dann vergessen ja einige, Undav gehört ja auch nicht Stuttgart so. Für den latzt du dann auf jeden Fall mal um die 20 Millionen, wenn du den behalten willst. Jetzt verdient er 2, dem wirst du dann wahrscheinlich auch irgendwas um die 5 zahlen müssen, keine Ahnung. Also wenn er so weitermacht. So, das heißt, du brauchst ja auch Kohle in Zukunft, wenn du nicht dieses Schicksal erleiden willst. So irgendwie einmal Eintagsfliege in die Champions League und dann bricht dir alles auseinander.
Gut, aber das wird wahrscheinlich dann schon eher das Schicksal vom VfB Stuttgart sein, dass man wieder ein bisschen zurückfällt kommende Saison. Gyrassi wird wahrscheinlich auch gehen, um nochmal in seiner zweiten Karrierehälfte nochmal richtig Kohle zu machen. Also ich meine auch die ganzen Querelen beim VfB Stuttgart, ich würde die nicht unbedingt primär jetzt mit dem Erfolg dieser Saison verknüpfen, weil die Querelen gab es ja vorher auch schon. Also als Hitzlsperger da war, war es jetzt auch nicht unbedingt ein ruhiges Fahrwasser, in dem sich der VfB Stuttgart befand. Und dann die Zweitliga-Zeit hat es auch nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Und dazwischen auch immer wieder ist es einfach ein Verein mit sehr viel Partikularinteressen und auch mit sehr viel Stakeholdern, die recht machtvoll sein wollen. Es ist eben nicht mehr so wie weiß nicht, von 75 bis 2000, als Gerhard Mayer-Vorfelder Präsident war und das mit einer eisernen Hand regiert hat, den ganzen Verein. Und auf der anderen Seite, ich meine, na, Porsche sagt, wir wollen Vogt, das ist ja de facto, was Porsche sagt, wir wollen Vogt weg haben. Ne? Wir wollen Vogt loshaben als Aufsichtsratsvorsitzender, das haben sie jetzt erreicht. Jetzt kommt der e.V. und eventuell werden neue Leute gewählt ins Präsidium. Die Cannstatter Kurve fordert ja das und einige wahrscheinlich auch aus der Mitgliedschaft heraus wollen dann, dass da neue Leute rankommen, weil Vogt so ein bisschen jetzt verbrannt wirkt. Aber die nächsten werden jetzt auch nicht unbedingt ganz andere Persönlichkeiten und Personen sein als jetzt Klaus Vogt und Co. Es werden vielleicht auch wieder Leute sein, die dann die Mitgliedschaft mit ihrer Rhetorik und auch mit ihrer Fannähe dann hinter sich vereinen können. Und auch die werden dann wieder im Aufsichtsrat sitzen. Deswegen sage ich, die Investoren wie Porsche und so weiter müssen akzeptieren, dass auf EV-Seite eben nicht der gleiche Schlag von Typen sitzen wie in ihren eigenen Vorständen, Aufsichtsräten. Und natürlich, klar, ist viel Populismus involviert beim EV, wer da vielleicht dann Präsident wird und jetzt nicht konkret auf Porsche bezogen, aber ganz ehrlich, bei Investoren, bei großen Unternehmen, da hängt es auch nicht nur immer mit der Kompetenz ab, wer am Ende ganz oben an der Unternehmensspitze steht, sondern auch viel mit Networking und auch viel mit verbaler Überzeugungskraft.
Das ist natürlich richtig, aber man muss ja auch sagen, es gibt ja Modelle, wo das funktioniert. Also denke mal irgendwie an ehemals Fischer bei Eintracht, der ja auch mit Hellmann und die Eintracht hat ja auch einige Investoren auch irgendwie harmoniert hat, sicherlich auch insbesondere nach außen. Aber da hat man ja irgendwie es auch geschafft, trotz der speziellen Art von Peter Fischer, halbwegs als Einheit aufzutreten und die jeweiligen Stärken und Profile auch dementsprechend zu nutzen. Ne? Also Fischer als Mann der Fans, Hellmann als Mann gerade für das Strategische und das Kommerzielle. So, das finde ich dann, wie gesagt, zumindest nach außen hin schon gelungen. Und so finde ich es schön, wenn Vereine, also e.V. plus ausgeliederte Lizenzmannschaft, es schaffen, sich auszustellen. So bei Werder ist es ja mit Hess Grunewald und Filbri, finde ich, auch ein guter Match. wo halt auch die Vereinsthemen alle gerade um Gemeinwohl, Gesellschaft, Purpose, alles das, was wir eigentlich wollen, dass das so ein Verein verkörpert, auch Nahbarkeit, Mitgliederteilhabe, dass das personifiziert wird über den Vereinsvorsteher oder EV-Vorsteher und der Vorsteher der KGAA oder AG ist dann halt eher auch wirklich der Kommerzielle, der halt ein Unternehmen lenken muss. So. Interessant, das muss man dann halt auch sagen, ist dann, wie ist die Konstellation im Aufsichtsrat? Da ist es halt bei Stuttgart speziell, dass der Präsident halt gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender ist. Das muss nicht so sein. In anderen Vereinen ist das anders gelöst. So, da, ja, das spiegelt vielleicht so ein bisschen auch die Besonderheit von VfB wieder. Ich erinnere an Wolfgang Dittrich, der war ja auch so ein bisschen der Präsidie, ja, Vorgänger von Vogt, der war ja auch ähnlich schillernd, wenn auch eher dann dem Kapital vielleicht eher zugeneigt.
Was man vielleicht nicht verallgemeinern kann jetzt auf die gesamte, weiß nicht, erste und zweite Liga in Deutschland bezogen zum Beispiel, sicherlich ist Porsche auch ein anderer Investor als irgendwie irgendeine Firma, irgendein Unternehmen, was aus wo auch immer herkommt, vielleicht aus dem Ausland oder aus einer anderen Region, die dann vielleicht nur einsteigen, um am Ende wieder teuer zu verkaufen, also quasi nur eine Wertsteigerung ihrer Anteile haben wollen oder dergleichen. Ich glaube, bei Porsche durch die regionale Nähe und weil man sich sicherlich auch nicht mit der Belegschaft zum Beispiel vor Ort versauen möchte, die mehrheitlich sicherlich den VfB Stuttgart unterstützen, dadurch ist zumindest da nicht die größte Gefahr da, was natürlich vielleicht Fans dann wiederum so ein bisschen, weil auch Investoren aus der Region immer befürchten, werden die Dauerkartenpreise steigen, gibt's mehr VIP-Logen, gibt's weniger was für Fans, wird alles nach oben getrieben, preislich und so weiter. Das ist ja dann eher, zumindest in so einem Fall, wahrscheinlich die größte Sorge. Weniger, dass jetzt irgendwie Porsche dann in 3 Jahren aussteigt und einen Scherbenhaufen hinterlässt, weil aufgrund der regionalen Nähe und aufgrund, ehrlicherweise, des relativ überschaubaren Investments, es sind 100 Millionen für Porsche, das geht mal noch.
Ja, und letzter Satz dazu, also es gibt keine Dividende für Porsche, das haben sie ausgeschlossen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Exit getrieben sein werden, weil das ist ja für die dann noch ein größerer Reputationsverlust. Also all die von dir genannten Themen, die man jetzt bei Blackstone, CVC oder so immer unterstellen würde, die gibt's hier nicht.
Ist es wirklich, kurz Ruhe? Können wir kurz einsteigen? Tommy, ich wollte nur kurz checken, bist du noch da?
Ja klar, ich bin noch da. Ich höre hier zu, wie über schwäbische Autos gesprochen wird. In unserem Fußball-Podcast.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Menge Input von euch beiden. Und auch für den Heißgeld. Ich habe das Gefühl, bei allem, was ihr gesagt habt, wollen die Fans so ein kleines bisschen vergessen. Tommy, was glaubst du, welche Rolle spielen denn die Fans bei dieser ganzen Sache noch? Es gab ja am Wochenende auch wieder Banner und es gibt ja Diskussionen und es gab ja ein Ultimatum, dass etwas zurückgenommen werden sollte und es wurde nicht zurückgenommen und so weiter und so fort. Was ist deine Einschätzung?
Ja, also jetzt in dem speziellen Fall scheinen ja die Lager irgendwie, ja, oder zumindest initial einigermaßen klar zu sein, irgendwie pro Vogt gegen Investor, ich glaube erstmal per se, ohne da jetzt vielleicht auf die Details einzugehen. Ich glaube, dass du mit einem Investor wie Porsche und der Region natürlich eine andere Gemengelage hast als jetzt irgendeine amerikanische Heuschrecke sonst wo. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das vielleicht ein bisschen differenzierter sieht. Ich glaube allerdings nicht, dass bei dieser Causa jetzt die Fans am Ende das Zünglein an der Waage sein werden, um ehrlich zu sein, weil das scheint mir schon sehr intern alles zu sein. Da muss man einfach einen guten Weg rausfinden, wie alle ihr Gesicht wahren können und dann wird sich das vermutlich auch an die Fans verkaufen lassen. So ist ein bisschen mein Eindruck. Muss aber auch als Disclaimer sagen, dass ich in der Stuttgarter Fanszene jetzt auch nicht knietief drin bin. Kann natürlich auch völliger Quatsch sein und die hassen das alle. Das weiß ich nicht.
Aber zumindest macht der VfB ja weiter große Welle auf dem Transfermarkt, liebe Werder Bremen Community hier im Podcast.
Oh, wie du jetzt hier gleich überleitest, denn brandaktuell kam eben das heiße
Gerücht. Ja, Christian Groß gekauft.
Es scheint bestätigt zu sein, dass Nick Woltemade nächstes Jahr Champions League spielt. Das möchte ich an der Stelle einfach mal betonen. Es ist auf jeden Fall eine Botschaft, die mir, also der Name Nick Woltemade mir viele Häme eingebracht hat in anderen Formaten in den letzten 2-3 Jahren. Es ist eine gewisse Genugtuung zu sehen, dass er jetzt bei einem Champions League Aspiranten spielt und vielleicht auch seine Spielzeit bekommt. Das wäre sehr lustig. Was er definitiv nicht machen wird, wird zweite Liga sein, das wird er nicht spielen, das wird definitiv härter machen. Entschuldigung, ich musste die Überleitung annehmen, Tommy, aber um dich mal ein bisschen reinzuholen und die beiden Heißsporne hier ein bisschen rauszubringen, wir wollten heute ja eigentlich noch über ein anderes Thema sprechen, das große Spektakel zweite Fußball-Bundesliga, und ich habe ja schon eingeleitet damit, dass Hertha die Saison für beendet erklären kann, jenseits von Gut und Böse, was ja so vor Saisonbeginn auch, glaube ich, die wenigsten erwartet haben. Wie ist denn dein Gefühl nach jetzt 2/3 Saison mittendrin in dem größten Fußballspektakel in Deutschland, zweite Fußball-Bundesliga?
Ja, also da schlagen natürlich 2 Herzen in meiner Brust rein. Als Fan brauche ich die erste Liga nicht mehr. Also von mir aus können wir da unten bleiben. Die gegnerischen Fans sind stabiler, die Mannschaften sind irgendwie geiler. Du hast mehr Zuschauer im Stadion und ich vermisse jetzt auch keine Partien gegen Hoffenheim oder keine Ahnung, Augsburg oder sonst wen. Insofern, ich bin da voll angekommen in der zweiten Liga. Das macht Spaß. Das ist schon auch geil, wenn irgendwie Magdeburg das ganze Stadion voll macht und dort, und wir haben deutlich mehr Pyro, muss man auch sagen. Rein finanziell und rein, ja, wenn wir halt wissen, was das bedeutet, in der zweiten Liga zu spielen, ist es natürlich eine mittelschwere Katastrophe, dass wir jetzt da noch ein Jahr drin bleiben. Wir haben ja mit Hamburg quasi auch jemanden, der uns vormacht, wie es ausgehen kann. Ja, das tut schon weh und das ist auch ein bisschen unromantischer, als es teilweise kommuniziert wird. Mein Eindruck ist schon, dass vor der Saison die Maßgabe war, lass uns mal bitte wieder aufsteigen. Ich glaube, wir haben den teuersten oder 2 teuersten Kader der Liga. Da kann man schon auch mal aufsteigen. Ja, also du, stimmungsmäßig, und darauf zielte deine Frage ja ab, bin ich sehr, sehr gerne in der zweiten Liga und mir fehlt es an nichts.
Konstantin, kann man das auch irgendwie an Fakten belegen, dass diese zweite Bundesliga so cool ist, wie sie ist? Jeder, der Social Media hat, wird sich daran erinnern, dass es vor ein paar Wochen das erste Mal den Fakt gab, dass die zweite Bundesliga mehr Zuschauer hat an einem Spieltag. Was fällt dir noch so ein, was das Phänomen zweite Bundesliga gerade besonders macht?
Ich glaube, das Phänomen zweite Bundesliga, klar, das hängt natürlich auch zusammen mit der Dichte an Traditionsvereinen, auch im Vergleich zur Bundesliga, die in dieser Saison mehr denn je zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung schwächelt, weil natürlich Darmstadt, Heidenheim hochgekommen sind. Darmstadt ist auch ein Traditionsverein. Heidenheim auf seine Weise ja irgendwo auch. Natürlich ein kleiner Verein. Und die haben auch eine gute Auslastung. Aber wir haben jetzt in der Bundesliga einige Vereine, die kleine Stadien haben, die relativ gut ausgelastet sind. Also bei Heidenheim, die haben 15.000 Sitze in der Voith Arena. Und die 15.000 Sitze sind auch besetzt. Also es ist eigentlich immer ausverkauft, aber es sind eben dann nur 15.000. Das ist eben dann eher sowas, was man vielleicht in der dritten Liga, teilweise in der Regionalliga findet. Und zugleich ja auch Bochum, Augsburg, alles Traditionsvereine, aber eben mit kleineren Stadien, kleinere Städte. Die Auslastung selber ist in der Bundesliga immer noch gut. Auch zum Beispiel in Relation zur Größe der Stadt oder der Region im Übrigen. Ist immer noch sehr gut. Aber natürlich haben sich dort Vereine etabliert, auch ganz oben oder weit oben, die eher ein kleines Einzugsgebiet haben, eine kleine Fanbasis und dadurch dann ein bisschen, abstinken gegen die Traditionsvereine der zweiten Bundesliga. Ich sehe hier ein Phänomen, was sich jetzt so ein bisschen durchzieht, sogar auch abseits des Fußballs. Das ist einfach dieser Drang, Stadionbesuch, Stadionerlebnis, natürlich die Traditionsvereine, Hertha, Hamburger SV, Schalke 04, 1. FC Kaiserslautern, Magdeburg, auch gerade genannt, Karlsruhe SC, 1. FC Nürnberg und so weiter. Da gibt es natürlich eine größere Fanbasis, die eher eine Verknüpfung haben zum Verein selber und dann auch hingehen. Aber du hast auch den Fakt, du hast einfach einen Bock, weil es gibt viel Bock auf Stadionerlebnis, sogar mehr zum Teil als auf zum Beispiel das Ganze im Fernsehen zu schauen oder in einem Streaming-Service, je nachdem. Übrigens beobachten wir das ja auch im Eishockey, im Handball, ne, da sind die Arenen auch voll. Also wir reden beim 1. FC Magdeburg, zum Beispiel der SC Magdeburg im Handball, da gibt es keine Karten mehr bis Saisonende. Ich habe mal heute nachgeschaut. Du kannst keine Karte mehr kriegen für irgendein Spiel. Ja, weil die
sind auch Champions-League-Sieger.
Ist es trotzdem interessant, das ist ja nicht nur Magdeburg, ne? Du kannst auch Kiel schauen, Füchse Berlin etc. Einmal als Beispiel oder im Eishockey auch. Die Arenen sind voll, natürlich sind die kleiner, aber du hast einfach aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Beobachtung heraus, hast du mittlerweile, vielleicht nach Corona sogar noch extremer, so diesen Drang, ey, ich möchte ins Stadion gehen, ich möchte das vor Ort erleben, selbst wenn das Sportliche selber, wie in der zweiten Bundesliga, zuweilen natürlich ein bisschen nicht so überzeugend sein kann und natürlich hinterherhinkt hinter der Bundesliga, rein sportlich betrachtet, rein von der Geschwindigkeit her, von der Technik her und so weiter. Aber das Stadionerlebnis ist trotzdem etwas, auf das sehr, sehr viele Leute einfach Lust haben und davon profitiert aus meiner Sicht die zweite Bundesliga aktuell sehr, sehr stark, auf was wir natürlich auch noch zu sprechen kommen können. Einige Traditionsvereine, obwohl die so ein großes Zuschaueraufkommen haben, haben daraus noch kein Kapital oder zu wenig Kapital schlagen können, weil man müsste ja eigentlich denken, ey, so viele Zuschauer, so viele Fans, so eine krasse Fanbasis, da müsste ich mehr draus machen, nicht nur über Ticketverkäufe, sondern auch im Marketing.
Nicht so schnell. Wir später. Haben ja noch worüber wir sprechen wollen. So. Genau. Aber das ist der erste. Kai, du wolltest gerade was sagen, sonst hätte ich dir eine Frage noch serviert, aber hast du direkt einen Ansatzpunkt?
Ja, also ich gehe ja vieles mit, was Konstantin sagt. Also die Größe der Stadien, was korreliert wahrscheinlich mit der Größe der Fanbase und dem Thema Traditionsvereine. Das spricht sicherlich gerade für das hohe Zuschaueraufkommen in der zweiten Liga. Aber wenn du dir, man muss ja auch mal sagen, wenn man sich die Tabelle der zweiten Liga anguckt, das liest sich ja schon ein bisschen auch wie eine halbe oder zwei Drittel Erstligatabelle von vor 15 Jahren. Ist ja schon ein ganz interessantes Phänomen, dass offensichtlich kleinere Clubs, wo man vielleicht in Ruhe und mit weniger Stakeholdern, sage ich mal, die den Verein als politische Plattform oder für sich selber als kommunikative Plattform begreifen und mitquaken wollen, dass immer mehr kleinere Vereine hochkommen oder Vereine, wo du halt offensichtlich so Querelen wie jetzt vielleicht gerade bei Stuttgart tendenziell nicht hast, und dass größere Traditionsvereine sich häufiger immer mehr in der zweiten Liga wiederfinden. Das ist ja schon interessant, mal zu überlegen, woran das liegt. Ne? Eine These kann, wie gesagt, sein, dass du häufig auch bei den Traditionsvereinen weniger Kontinuität in den Management und Führungspersonen hast, gerade eben, weil so viele Leute mitreden, weil es so viel Medien gibt, weil so viel Druck von außen vielleicht auch durch die Fans kommt, sodass sich dort immer wieder was wechselt, oben an der Spitze. Das ist zumindest das Erste, was mir so einfallen würde.
Okay, ich bin gespannt, wie das hier insofern noch weitergeht, ob wir dann eine Diskussion daraus machen können. Denn Tommy, du sagst ja selber, die Liga ist cool, finanziell ist es aber ein Desaster. Hast du ein bisschen Sorge, dass Hertha durch diese coole zweite Liga eventuell das gleiche Schicksal ereilen kann, was Schalke gerade hat, dass der HSV seit 6 Jahren durchlebt, was vielleicht sogar Kaiserslautern, Dynamo Dresden alle so erleben, die ja teilweise nochmal eine Etage runterrutschen, weil die Liga zwar cool ist und sich alle darauf freuen können, dass die Fankurven voll sind, selbst in Berlin scheint es ja zu sein, dass das Fanaufkommen immer größer wird, aber es halt wirtschaftlich den Verein ruinieren kann. Also hast du da Sorge vor?
Naja, ich glaube, das ist nur dann eine Gefahr, wenn du deine Ansprüche nicht anpasst. Ne? Also wenn du immer im Hinterkopf hast, dass du eigentlich ein Erstligaverein bist und dass du den Anspruch hast, in der ersten Liga zu spielen, dann wirst du nicht warm mit der zweiten Liga, vor allem nicht mit dem Geld, was du dort verdienen kannst. Aber nur mal als Szenario, wenn du deine Ausgaben dementsprechend anpasst und einfach durch clevere Transfers es schaffst, zu einem sicheren Zweitligisten zu werden, ja, keine Ahnung, dann glaube ich, gäbe es viele Fans, die damit okay wären. Ja, damit geht sicherlich einher, dass du ein anderes Stadion bräuchtest, weil du wahrscheinlich auf Dauer in der zweiten Liga auch nicht 75.000 Menschen ins Stadion lockst. Aber ganz grundsätzlich geht das schon. Das Problem ist nur, insgeheim, auch wenn wir die zweite Liga vielleicht ganz geil finden, wollen wir natürlich aufsteigen. Also jeder will ja gerne in der ersten Liga spielen. Ich glaube, in dieser ganzen Diskussion, falls es überhaupt eine wird, weil wir uns da ja irgendwie einig sind, ist es so ein bisschen wie, wenn Bayern gegen Dortmund gewonnen hat oder beziehungsweise andersrum, dann sagen wir immer, war Bayern so schwach oder Dortmund so stark? Und ich glaube, die Frage muss man hier auch mal stellen. Ist nicht eigentlich die erste Liga in dieser Saison auch explizit ganz schön schwach und dadurch wirkt die zweite Liga auch nochmal ein bisschen stärker? Weil klar, Haken dran, du hast viele Traditionsvereine, die ziehen viele Leute, die holen viele Leute vors TV und du hast irgendwie geile Fans drumherum und Stimmung. Aber ich finde die erste Liga, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht besonders stark diese Saison. Da gab es schon bessere Saisons.
Werder Bremen Mein Verein, 27. Spieltag, 30 Punkte. Wir haben seit 4 Wochen 30 Punkte und sind immer noch Zehnter. Und es kommt einfach keiner an uns vorbei. Die einzigen, die uns in 4 Wochen überholt haben, waren Augsburg und Freiburg. Alle anderen bleiben unter uns und keiner punktet. Das heißt, das ist die volle Bestätigung der These. Oder, Konstantin?
Gut, sportlich gesehen. Ich wusste jetzt nicht, ob es sich nur aufs Sportliche bezieht, wobei... das spricht auch wiederum dafür, und das ist in der ersten Liga momentan sichtbar, und das war in Deutschland in den letzten Jahren, ja, vielleicht letztes Jahr, weiß ich nicht, hat sich schon angedeutet, aber davor nicht so. Da gab es eine sehr, sehr breite Masse an Vereinen auf einem Level. Und in dieser Saison in der Bundesliga ist es so, dass es erstmal eine Spitzengruppe gibt, mit Leverkusen ganz oben, diesen komplett über allen Dingen schwebend, und darunter 2 bis 3 Vereine, die auch noch sehr stark sind, zusätzlich noch RB Leipzig als 5. Verein und mit Abstrichen Frankfurt, die viele Spiele gewinnen können oder die einfach meist das bessere Team sind. Bei Frankfurt würde ich das ein bisschen ausklammern, denn sie haben eine große Wellenbewegung hinter sich in dieser Saison. Und dadurch gibt es viele Clubs, die einfach ständig verlieren. Das hattest du in den vergangenen Jahren nicht so gehabt. Aber das spricht eher dafür, dass einfach die Spitze der Bundesliga richtig stark ist. Und was ich in der Bundesliga aktuell beobachte, abseits davon, weil das ist jetzt ein Phänomen, das kann schon nächste Saison wieder anders aussehen, da würde ich nicht so viel drauf geben. Zumal irgendwie, wenn du Zehnter bist und dein erstes Ziel momentan ist, nicht abzusteigen, musst du dich aber echt nicht anstrengen, weil die 3 Teams, die eigentlich schon feststehen, als diejenigen, die am Ende in der Abstiegszone bzw. auf dem Relegationsplatz stehen, die sind ja eigentlich schon sicher fast. Abseits davon, du hast in der Bundesliga schon eine Entwicklung, du hast so 2, 3 Vereine, die sich jetzt einfach neu etablieren oder die so langsam aber stetig aus ihrer früheren Rolle rauswachsen. Und Bayer Leverkusen ist da aus meiner Sicht das beste Beispiel. Deren Präsenz auf Social Media, deren Follower da und so weiter, die machen da echt eine gute Arbeit und sind da auch im Club, obwohl relativ kleine Stadt, relativ kleine traditionelle Fanbasis, die aber auch wächst, vergleichsweise kleine Stadion, aber deren Präsenz und deren Anhängerschaft wächst trotzdem. Und das ist nicht der, auch selbst RB Leipzig, bei aller Kritik und bei allen Vorbehalten gegen RB Leipzig, auch deren Präsenz wächst. Ja, und ein paar andere Vereine schaffen es auch. Auch der SC Freiburg hat die Fanbasis verbreitert in den letzten Jahren. Das ist natürlich ein Prozess, der dauert. Wir haben in der 2. Bundesliga eben einige Vereine, die zehren natürlich schon auch noch von der Vergangenheit. Und werden da auch noch eine längere Zeit davon zehren, weil die Generationen, die früher schon hingegangen sind zum Hamburger Sportverein, die sind ja nicht weg. Die sind ja immer noch da. Und die können das auch vielleicht auf die nächste Generation noch ein bisschen übertragen. Aber natürlich, wenn der sportliche Erfolg lange ausbleibt, irgendwann wird es schwierig, diese Fanbasis noch in der jetzigen Form zu erhalten.
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Also ich glaube, du hast eine Wellenbewegung. Weißt? Ich habe ein anderes Beispiel. Alemannia Aachen ist lange Zeit in der Regionalliga gewesen. In dieser Saison werden sie aufsteigen. Das steht eigentlich schon fest. Die haben im Schnitt 20.000 bis 25.000 Zuschauer. Du hast da viele, die wieder zurückgekommen sind, die aber in den vorangegangenen Jahren dann auch aufgrund des sportlichen Misserfolgs irgendwann gesagt haben, ey, okay, Aachen ist cool, aber irgendwie reicht es mir langsam, diese Misserfolge mache ich nicht mehr mit. Man ist zurückgekommen aufgrund des sportlichen Erfolges jetzt, weil man gesagt hat, ey, jetzt schaffen wir es, wir kommen wieder in Liga 3 und letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr ist recht, und da sind die Zuschauerzahlen wieder noch umgegangen. Aber selbst bei
Einspruch,
so einem...
Einspruch, euer Ehren.
Ja?
Ein guter Bekannter von mir ist Alemannia Aachen-Fan, und er sagt, der Hype in der Stadt hat stattgefunden, weil sie auf einmal wieder Bock auf den Verein gekriegt haben und auch in der tiefsten Krise die Fans gekommen sind, und dadurch ist der sportliche Erfolg also ein bisschen Hand in Hand gegangen. Ich würde nämlich voll damit gehen, dass wir gerade eine Renaissance dessen erleben, dass sich Fußballgruppierungen, und das sind ja oft junge Generationen, wieder voll mit den Vereinen ihrer Stadt identifizieren und auch mit den Werten, für die das steht. Und das ist der Grund, warum wir überall, egal in welcher Liga, bei Traditionsvereinen mit großen Fankurven gerade erleben, dass sich das formiert. Denn nach deinen Wellenbewegungstheorien müssten sie beim HSV auch in den letzten 5 Jahren schon 3-mal wieder abgebrochen sein. Die sind jetzt, sie gehen, wenn es so weitergeht, ins siebte Jahr 2. Liga, und die Zuschauerzahlen steigen.
Das hat ja, aber der HSV war nie ganz schwach. Das darfst du nicht vergessen. Es war nie beim Hamburger Sportverein. Das war der eine Vorteil der 2. Bundesliga. Im Übrigen bei Alemannia Aachen hat aber ein bisschen was damit zu tun, dass die investiert haben, unfassbar investiert haben. Auch jetzt wieder vor dieser Saison. Ne? Die haben sich einfach eine Drittligamannschaft fast zusammengekauft zumindest. Oder so eine halbe Drittligamannschaft. Haben natürlich dadurch auch noch größeren Hype entfacht. Und so viele Zuschauer wie in diesem Jahr waren in den Vorjahren trotzdem nicht am Tivoli.
Richtig.
Auf genau. Den HSV bezogen. Ja, der HSV hat einen Vorteil gehabt in der 2. Bundesliga. Gab es irgendwann eine Phase, als der HSV mal 7 Spiele in Folge verloren hat? Nee, die gab es nie.
Nee, aber jedes Jahr am Ende der Saison nicht aufgestiegen.
Aber die haben nie,
was dazu führen könnte, dass im nächsten Jahr die...
Nico, viele Erfolgserlebnisse.
Das ist immer... Ein Nichtaufstieg ist ein Misserfolgserlebnis in einer Stadt wie Hamburg beim HSV.
Wenn du jetzt alles verlieren würdest, wäre es vielleicht für den HSV nach dem fünften Jahr Zweitklassigkeit dann auch irgendwann nicht mehr so einfach.
Ich glaube, die These ist falsch, dass Zuschauer wegen Erfolg kommen.
Die kommen nicht wegen Erfolg, aber die irgendwann, wenn der Erfolg lange ausbleibt und es nur Niederlagen gibt, dann hast du ein Phänomen wie beim MSV Duisburg zum Beispiel, die im Übrigen eventuell absteigen in die vierte Liga, beim MSV Duisburg zum Beispiel, dann sind natürlich die Fans dann nicht mehr in den Scharen kommen irgendwann, weil du ständig nur Misserfolg hast.
Nee, ich glaube, das aber Argument, pass auf, die Rechnung ist eine andere.
MSV Duisburg dagegen legen, lass mich kurz, der spricht ja mit mir, das Argument MSV Duisburg gegenlegen, gegen die Tatsache, dass der HSV nach 6 Nichtaufstiegen immer noch Dauerkartenrekorde bricht. Das hat nichts mit sportlichem Erfolg zu tun. Das hat rein etwas mit der Philosophie des Vereins zu tun.
Was ist das Schlimmste für einen Stadionbesucher, für einen Fußballfan, dass er verliert?
Ja, aber wir reden, ja, aber die Frage ist der Erfolg.
Der HSV gewinnt viel mehr als in der Erstligazeit, als es tröge war, als es niederschmetternd war, als der HSV sich auch selber zerfleischt hat. In der zweiten Liga, auch wenn man nicht aufsteigt, man gewinnt aber trotzdem viel. Und das hilft trotzdem dann auch, dem Verein attraktiv zu bleiben und ein paar Leute auch noch anzuziehen, dass die Leute nicht irgendwann nach der 7. Niederlage sagen, tschüss, ich gehe.
Natürlich sind Erfolge eine schöne Sache und das sagt ja auch jeder HSV-Fan. Aber sie steigen schlichtweg nicht auf. Das ist ein Erstligist. Und dann wird ja dieser Verein ist darauf ausgerichtet, dass er in die erste Liga aufsteigt und der macht es nicht. Und trotzdem kommen die Fans jedes Jahr wieder und es werden jedes Jahr neue und mehr Dauerkarten verkauft. Das kannst du nicht mit Erfolgsfan verargumentieren. Da geht es nicht darum. Es geht darum, dass sie Spiele gewinnen.
Es geht darum, dass du trotzdem gewissen Erfolg brauchst. Oder irgendwie zumindest eine Euphorie brauchst. Ansonsten, nach ein paar Jahren und nach 5, 6, 7, nach 10 Jahren des mehrheitlichen Misserfolges wirst du trotzdem Probleme haben, eine Fanbasis in der vorherigen Breite zu erhalten. Das ist nicht anders möglich, weil irgendwann sagen die Fans, das ist derart niederschmetternd. Natürlich bleibt ein harter Kern da, aber du brauchst dann entweder eine neue Euphoriewelle durch zum Beispiel, was ich gesagt habe mit Alemannia Aachen, die sagen, ey komm, wir rüsten jetzt auf, wir schaffen das jetzt, ist unser Ziel, wir schaffen es endlich aus der Regionalliga rauszukommen und natürlich sagen dann auch viele Fans, ey komm, jetzt, wir packen es an, wir schaffen es nach vielen Jahren wieder rauszukommen aus der ganzen Misere. Oder beim HSV auch natürlich nach den misslungenen Aufstiegen, dann auch immer wieder zu sagen, ey komm, wir schaffen es, neuer Trainer oder Tim Walter als Trainer. Natürlich hat es auch eine gewisse Euphorie immer wieder entfacht und man hat ja auch die Saison begonnen und man hat Spiele gewonnen. Wenn der HSV ständig auf Platz 15 gewesen wäre, denkst du, da wären immer noch so viele Fans da?
Als jemand, der schon mal in einer Fankurve war, möchte ich dir dazu was sagen. Ich glaube tatsächlich, du hast die Rechnung ein bisschen falsch angelegt, weil du hast eine Basis, das sind die eh kommen, völlig egal, was passiert, auch wenn du in die dritte, vierte, fünfte oder sechste absteigst. Und die ist bei Traditionsvereinen einfach ungleich größer als bei anderen Vereinen. Ja, also wenn Augsburg jetzt, oder keine Ahnung, Hoffenheim, Augsburg ist ein blödes Beispiel, Hoffenheim plötzlich unerfolgreich spielt, dann werden dort spürbar weniger Fans kommen. Bei Vereinen wie Schalke, HSV, auch Hertha und, ist der Effekt nicht so groß. Ja, weil die dazukommen, sind einfach naturgemäß weniger und somit auch weniger, die wegbleiben, wenn der Erfolg ausbleibt. Ich glaube, du hast, und das merkt man in der zweiten Liga, einfach eine ganz andere Identifikation mit den Vereinen, weil sie Traditionsvereine sind, weil sie eben anders gelebt werden und weil dort mehr los ist. Ein 1. FC Magdeburg, ich meine, was die abfeuern mit irgendwie 25.000 Leuten und Pyro mehr als zu Silvester in Berlin, das hat nichts mit deren sportlichen Erfolg zu tun. Ich meine, die fangen sich trotzdem 7 Tore gegen Karlsruhe.
Das musst du in Relation sehen, Tommy. Also du musst den 1. FC Magdeburg in Relation sehen. Weißt du, wie lange die 4. und 3. Liga gespielt haben? Für Dynamo Dresden, als die runtergegangen sind in die 4. Liga, waren auch keine 20.000 mehr da.
Aber 18.000.
Sorry, ich hab die Spiele gesehen, als die in der Regionalliga waren, als die Regionalliga viertklassig waren, hatte der Dynamo Dresden 5.000 Zuschauer. Vielleicht 7.000, wenn es gut hochkam. Sorry.
In welcher Saison war das? Den Faktencheck machen wir heute. Ich sagte, diese Folge hier wird Faktencheck technisch durcheinander gebracht. Ich unterhalte mich seit 20 Jahren jeden Tag mit dem Dynamo Dresden-Fan. Da waren keine 5.000 Leute im Stadion. Das waren immer mehr.
Nach deiner These, Konstantin, ist es so, dass die zweite Liga deshalb so attraktiv ist, weil diese Vereine dort relativ ausgeglichen sind und du grundsätzlich als Zuschauer mehr Erfolgserlebnisse feiern kannst. Oder? Das wäre ja jetzt kondensiert, was du gesagt hast.
Ich kann es nochmal ausführen. Also natürlich hast du eine breite, ich habe ja gesagt, du hast eine breite Fanbasis bei den Traditionsvereinen, aber trotzdem ist die nicht in Stein gemeißelt. Wenn der Hertha BSC in die dritte Liga absteigt, werden weniger Fans kommen.
Das stimmt.
Und da werden sogar, wenn Hertha BSC 3, 4, 5 Jahre in der dritten Liga bleibt, werden noch weniger Fans kommen. Wenn Hertha BSC danach wieder in die zweite Liga aufsteigt, werden mit einem Schlag viel, viel mehr Fans wieder da sein. Vielleicht nicht mehr Fans als jetzt, ist ein bisschen schwierig, nach Corona-Zeit schwierig, aber es werden viel, viel mehr Fans mit einem Schlag wieder da sein. Das Fanaufkommen, trotz allem, ist weiterhin abhängig vom sportlichen Erfolg. Oder von einer Aufbruchsstimmung oder von einer Stimmung, ey, wir packen das wieder, wir kommen aus dieser Misere heraus, wir sind aktuell der Underdog oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das zu verkaufen. Aber natürlich ist der sportliche Erfolg weiterhin essentiell. Bei, weißt du, sagst, bei Augsburg oder so kommen dann viel, viel weniger, logischerweise. Aber du hast auch trotzdem, auch selbst bei den Traditionsvereinen, die Basis ist da. Aber auch da fallen von den Rändern irgendwann Leute ab, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt. Wenn Schalke 04 die nächsten 6 Jahre in der zweiten Liga gegen den Abstieg kämpft, was aus jetziger Sicht vielleicht sogar noch okay wäre, weil dritte Liga wäre Vollkatastrophe, wirst du irgendwann natürlich Einbußen haben, was dieses Zuschaueraufkommen betrifft. Der 1. FC Magdeburg war, vorm Nichts standen die, als sie in der Regionalliga waren, vierte Liga, und da hatten die auch nicht so viele Zuschauer, natürlich auch nicht in so einem geilen Stadion wie heute, und die haben das jetzt wieder aufgebaut. Dynamo Dresden auch, die haben sich was Neues aufgebaut, aber die waren auch mal alle am Boden, hatten auch wenig Zuschauer vergleichsweise wie heute. Als es dann richtig runterging und die verloren haben und es Insolvenzdrohungen gab und Vereinsvorstände zurücktreten mussten und Spieler und Trainer gekommen sind und gegangen sind.
Also ich bin hier mal ringe, wir reden von Regionalliga-Zeiten 2003. Da waren es mal unter 10.000 Zuschauer.
Daran kann ich mich erinnern.
Seit Regionalliga 2006 sind es 14.000 Zuschauer.
Ja, aber daran kann ich mich erinnern, als Dynamo Dresden...
Wir reden hier über eine Zweitligasaison 23/24. Da Vergleiche zu ziehen über die Regionalliga-Zuschauerzahlen von Dynamo Dresden 2003/2004 ist, glaube ich, nicht zielführend gerade.
Ich rede davon, wie auch sportlicher Negativerfolg dich irgendwann als Verein schädigen wird, was dein Zuschaueraufkommen betrifft.
Aber das bestreitet doch niemand.
Oder es wurde so ein bisschen so getan, als es ist alles super und es wird immer so bleiben, dass diese Traditionsvereine eine derart breite Masse haben und derart viele Zuschauer haben. Und das ist etwas fragiler, als man manchmal glaubt.
Immer noch gegebenenfalls etwas fragiler, als man das aus der Innenansicht empfindet. Auf jeden Fall aber deutlich stabiler, als es bei dem ein oder anderen Erstligaverein ist, bei dem es tatsächlich ausschließlich am sportlichen Erfolg hängt, ob dort jemand kommt oder nicht. Dazu gehört zum Beispiel das von dir positiv hervorgehobene RB Leipzig. Wenn die absteigen, kommt dort nämlich kein Schwein mehr. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja, das ist aber viel. Ich glaube aber in Summe, weil wir ja uns darüber unterhalten haben, ursprünglich mal, warum ist die zweite Liga eigentlich so geil? Und das ist in Summe, weil dort viele Traditionsvereine sind mit vielen geilen Fans, vor allem aber auch mit vielen geilen Fankurven. Und ich glaube, die bleiben einigermaßen unabhängig vom sportlichen Erfolg erhalten. Du hast, glaube ich, auch relativ viele, und auch das ist nochmal ein Thema, relativ viele Ostvereine, die im Grund, oder was heißt relativ viele, mehr als in der ersten Liga, die auch ordentlich Stimmung machen. Denn wenn man, du hast vorhin Dynamo Dresden gesagt, denen einen was nicht vorwerfen kann, dann ist es fehlende Stimmung. Das heißt, ich glaube, in Summe ist das der Grund. Und jetzt ist eine deutlich spannendere Frage, da würde ich gerne mal Kai wieder mit reinholen. Wenn man sich das anschaut, ja, der Kai ist noch da, glaube ich.
Nee, ich höre zu, ich finde das spannend. Wird ja nochmal eine ganz gute Folge.
Wenn man sich diese Liga anschaut, und wenn man sich die Verteilung der TV-Gelder anschaut und wenn man sich die zu erlösenden Vermarktungsgelder anschaut, dann muss man ja schon mal die Frage stellen, inwiefern kostet eigentlich eine Werbung oder eine Bande bei Augsburg gegen Hoffenheim mehr als bei Schalke gegen Hertha? Inwiefern ist das eigentlich gerechtfertigt? Nur durch den Liga-Unterschied, denn wir werden uns alle sicher sein, wir haben mehr Zuschauer im Stadion, wir haben mehr Zuschauer am TV.
Das ist richtig. Also ich glaube, einer der maßgeblichen Kostentreiber für LED-Banden ist insbesondere noch die Sportschau, weil da natürlich überproportional viel erste Liga gezeigt wird. Und das treibt die Media respektive die Reichweiten weiter nach oben. Wenn du dir jetzt mal nur die Rhein und die Konferenz, könnte man sagen, die Erstliga-Konferenz schauen auch noch ein bisschen mehr als die Zweitliga-Konferenz, aber ansonsten sind die reinen Media-Reichweiten natürlich bei Individualspielen in der zweiten Liga häufig sogar höher als in der ersten Liga. Das stimmt schon. Da gibt es einen strukturellen Nachteil, was die Media-Präsenz angeht für die zweite Liga, die sich am Ende dann natürlich in einem geringeren Preis für eine LED-Minute mündet. Weil, wie du sagst, im Stadion sind ja sogar eher mehr Leute. Aber am Ende zahlst du natürlich für die TV-Präsenz der Bande und die Zuschauer im Stadion nimmst du mit. Was ganz interessant ist, ist, dass du in der dritten Liga hast du ja auch häufig sogar Spiele im Free-TV, gerade auf diesen regionalen Drittsendern, WDR, MDR etc. Und die machen richtig gute Einschaltquoten. Und ich würde es nur als Gedankenspiel auch total interessant finden, warum ist die zweite Liga denn nicht eigentlich auch, warum wird es nicht das, vielleicht ist es das Einsteigerprodukt irgendwie in den professionellen Fußball oder das Produkt halt auch für, was frei empfangbar ist in Deutschland, wo die Leute halt irgendwie das wiederfinden, was sie vielleicht am Ende so ein bisschen in der kommerziellen ersten Liga vermissen. Und was die Baller League ja inzwischen im Moment auch so bedient, also weniger taktikgeprägten Fußball, Free-to-Air und inzwischen auch mit Stimmung vor Ort. Das wäre doch geil, wenn wir das in der zweiten Liga finden, dann würden vielleicht auch immer mehr jüngere Zuschauer wieder zum Fußball zurückfinden. Und wenn du dann sagst, nee, ich stehe eigentlich eher so auf Stars und auf internationalen Wettbewerb, wofür ich natürlich TV-Geld brauche, um mit den anderen Ligen mithalten zu können, dann gehe ich in die erste Liga. Und vielleicht führe ich auch über, es funktioniert natürlich nicht mit Vereinsfans, aber mit generell Fußballinteressierten führe ich sie über die zweite Liga ran und entwickle sie weiter in die erste Liga, teilweise auch umgekehrt. Das würde ich irgendwie einen interessanten Ansatz von der DFL und vielleicht konsequenterweise auch irgendwann dann mit dem DFB zusammen finden, weil, also ich glaube, die Möglichkeiten geben das her.
Spricht nicht eigentlich das Modell dritte Liga eher dafür, dass auch die Vermarktung entkoppelt wird, also dass eigentlich sich die zweite Liga dann selber vermarktet, was ja auch schon immer mal andiskutiert wird, weil ich meine, Liga 3 hat ja den Vorteil, man vermarktet alleine, vermarktet dann an Magenta ja als ersten Rechtepartner und hat dann die dritten Sender, die so eine Art immer Zugriffsrecht haben. Gute Einschaltquoten natürlich dadurch, wenn dann mal ein Spiel auf dem Free-TV läuft. Und die machen das ganz allein, autark. Und erste und zweite Liga hängen zusammen. Und dann ist es auch so ein Fall wie aus meiner Sicht. Gibt es dann Rechte, die verkauft werden. Erste, zweite Bundesliga als Bundle an auch internationale Partner. Die senden dann aber nur Erstligaspiele, weil sie einfach in der zweiten Liga kein Interesse direkt haben, weil was wir jetzt hier diskutieren und Zuschauer aufkommen und dass es ja trotzdem Spaß macht, ja, aber für ein Außenstehenden natürlich trotzdem nicht so greifbar, zumal die sportliche Qualität eben immer noch relativ hinterherhinkt hinter den Topspielen der ersten Bundesliga.
Ja, also gute Frage. Am Ende für die TV-Rechte in Dach oder in Deutschland zahlt Sky natürlich auch ordentlich was für die zweite Liga mit. Weil, wie gesagt, da werden ja echt auch tolle Einschaltquoten teilweise erzielt. Du hast eine längere Fernsehstrecke, weil du quasi noch mehr Wochentage abdeckst damit. Das ist schon, das ist schon auch definitiv einiges wert. Und da wäre ich gespannt, ob du in einer separaten Vermarktung, kannst ja auch sagen, irgendwie erste Liga, jetzt mal platt gesagt, bei Sky und zweite Liga bei DAZN oder umgekehrt. Da bin ich mal gespannt, ob du da wirklich in Summe mehr Geld erzielen würdest. Was die Auslandsvermarktung angeht, das habe ich ja auch schon mal gesagt, da glaube ich auch, dass es generell für die Sichtbarkeit sowieso, aber auch für die Mediaerlöse interessanter sein könnte, beides separat zu vermarkten, weil ich glaube, internationale TV-Anstalten oder OTT-Plattformen, die interessieren sich nicht für die zweite Liga und die zahlen da jetzt keinen Aufpreis für. Oder anders, die würden wahrscheinlich denselben Preis zahlen, wie wenn sie nur die erste Liga einkaufen. Und ja, da sehe ich durchaus Potenzial. Letzter Satz allerdings, man muss fairerweise auch sagen, welche Fans gucken international ein Zweitligaprodukt? Ne? Ich weiß nicht, wie die Championship da ja, von den Zuschauerzahlen drin ist, aber dass die jetzt mega TV-Verträge haben, Weiß ich nicht. Also du müsstest am Ende schon irgendwie eine unterschiedliche Positionierung zur ersten Liga haben. Vielleicht sind es dann ist es irgendwie das Fandom, dass du da mehr Pyro, mehr Choreografien hast, dass du halt Leute abholst, international, vielleicht dann auch national, die insbesondere auf sowas stehen, auch im Fernsehen. So, und die erste Liga ist dann der Hochleistungsfußball. Also solange du diese Distinktion noch nicht so hast, macht, finde ich, auch eine separate Vermarktung der TV-Rechte im Ausland keinen Sinn.
Als quasi rechte Partner, dann hast du natürlich bei der zweiten Bundesliga durch maximal 6 Teams, die quasi immer die Liga verlassen nach einer Saison, natürlich auch auf, sag mal, 3 Jahre hin, auch nicht so die Sicherheit, wer spielt denn eigentlich zum Beispiel in 3 Jahren in der zweiten Bundesliga. Das könnte sein, dass das vielleicht auch so ein, ich weiß nicht, ob das ein Faktor ist, aber ich meine, aktuell sind es viele Traditionsvereine, es könnte sich aber auch wieder ändern, wenn ein paar absteigen, ein paar aufsteigen und dann kleinere Vereine hochkommen, so à la SV Elversberg zum Beispiel.
Total, das wollte ich auch gerade sagen. Wir reden jetzt natürlich aus der Position von Stärke, weil wir gerade eine ziemlich geil besetzte zweite Liga haben. Ne? Das war ja aber auch nicht immer so. Und gleichzeitig zeigt das aber auf, wie absurd eigentlich diese ganze Nummer TV-Geldverteilung ist beispielsweise. Weil wenn du halt einmal in diesen Rhythmus reinkommst, Erstligagelder zu bekommen, beziehungsweise nur noch Zweitligagelder zu bekommen, ja, dann limitiert dich das halt, ne? Und plötzlich ist halt ein Verein, keine Ahnung, wie Heidenheim, wenn die sich vielleicht 1-2 Saisons da irgendwie oben halten, quasi unerreichbar dann für einen Zweitligaverein, ja, was Finanzen angeht. Und weiß ich nicht, ob das so im Sinne des Erfinders war, weil eigentlich ist die zweite Liga ja die bessere erste Liga aktuell, was Stimmung, was Spektakel, was Tore angeht. Ich würde gerne mal, ich habe versucht rauszufinden, habe jetzt nichts gesehen, aber ich bilde mir auch ein, dass auch mehr Tore fallen in der zweiten Liga als in der ersten. Also zumindest, wenn Magdeburg beteiligt ist oder wir. Also insofern, ich fände das schon spannend, Kai. Die Frage ist, könntest du eigentlich den Vermarktungsteam wahrscheinlich schon auch sagen, so, ey, international, ja, mach das gern gemeinsam, aber auf nationaler Ebene würden wir das getrennt vermarkten, ginge das?
Die TV-Rechte? Naja, also am Ende hat das ja die DFL selber in der Hand, wie sie es macht, aber aktuell ist offenkundig, dass du in der gemeinsamen Vermarktung national mehr Kohle bekommst und wahrscheinlich auch ein besseres Produkt, also TV oder OTT-Produkt, als in der getrennten Vermarktung voneinander. Das ist die These und die würde ich national wahrscheinlich auch unterschreiben. International sieht es halt etwas anders aus. Da bin ich ja eher der Meinung, dass man es international eher trennen könnte in der Vermarktung, weil ich glaube, dass es gewisse Märkte gibt, die würden vielleicht etwas oder auch mehr zahlen für die zweite Liga. Und die anderen TV-Erlöse für die erste Liga würden stabil bleiben. Also dann hätte man am Ende mehr davon. Das ist aber nur eine These. Ne?
Ist ja auch schwer vergleichbar mit der Championship, was du angesprochen hast, also English Football League Championship der zweiten Liga in England, weil das ist eine Liga, also da gibt es einige auch so nationale Stars, also nicht englische Stars, sondern nationale Stars aus anderen Ländern, die da spielen. Und allein dadurch kannst du ja teilweise das Produkt dann ganz gut verkaufen.
Das könntest du in der zweiten Liga auch super machen, ne? Also du hast ja schon einige Stars? Zielmärkte, du kaufst dir dann, also da, wo die Kohle sitzt, das ist halt Japan, China, MENA, auch USA, das sind ja die interessanten internationalen Fernsehmärkte, gut, Brasilien auch, aber das ist natürlich ein bisschen too much. Südostasien, da gibt es ja nicht so viele Spieler oder die Stars von deren Nationalmannschaften werden ja wahrscheinlich keinen Raum in der ersten Bundesliga finden, sondern sind dann vielleicht die Leute, die in den zweiten Ligern dann halt Stammspieler bei den Traditionsvereinen sind. Und damit erhöhst du natürlich total die Relevanz in ausländischen Märkten. Ne? Das kann ja auch irgendwie eine gezielte Strategie sein, dass du zum einen sagst, hatten wir ja auch mal, wir verzichten vielleicht auf den Annex Zweite, sondern positionieren halt analog der Championship die zweite Liga als separate Liga ohne diesen Malus 2. Wir setzen insbesondere auf internationale Stars aus tollen Ländern, wo halt auch TV-Anstalten irgendwie Kohle in die Hand nehmen, um vielleicht auch mal eine zweite Liga dann zu übertragen. So, also gucken vielleicht auch, kannst du in der zweiten Liga, ich weiß, es ist auch wahr, wobei es wäre wahrscheinlich eher schwierig, da mit den Anstoßzeiten was zu machen. Das wird perspektivisch wahrscheinlich in der ersten Liga besser werden, dass du die Anstoßzeiten noch mehr nach den Kernauslandsmärkten ausrichtest. Wirst du wahrscheinlich aus den Darmstadts und keine Ahnung, von mir aus Heidenheims weniger Gegenwind bekommen als aus Frankfurt und Köln. Oder das waren jetzt zwei falsche Beispiele, eigentlich müsste man eher sagen Schalke und Hamburg. Aber ich sehe da echt Möglichkeiten der unterschiedlichen Positionierung und ich würde es kommerziell auch echt spannend finden, dann die zweite Liga halt international irgendwie individuell zu vermarkten.
Ich stelle mal ganz kurz eine offene These in den Raum, Leute. Gerade wenn wir uns so angucken, dass wir ja in der Spitze des ganzen Fußballs in Deutschland dieses Damoklesschwert Super League haben, größer werden die Champions League, die Schere wird immer größer, niemand wird mehr Bayern München einholen, dahinter gibt es noch eine Handvoll Mannschaften, die auch schwer werden einzuholen. Das heißt, die Kluften werden immer einmal größer. Weil es die Trennung ja nicht geben wird, diese zweite Liga eine automatische oder eine natürliche Selektion dessen werden kann. Also, dass sich vielleicht auch irgendwann dort dieses Produkt per se als größer und schöner darstellt, weil die Verantwortlichen nicht gut genug arbeiten. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich finde es fast lustig, weil wenn die alle in der zweiten Liga stecken mit den Potenzialen, das sind eigentlich zwei Punkte da drin, liegt es ja auch daran, weil sie nicht vernünftig arbeiten. Aber ich habe andersrum das Gefühl, dass sich alle auch mittlerweile ganz wohl fühlen damit, dass sie in dieser zweiten Liga stecken. Und damit wird das Produkt ja insgesamt spannender für die Zukunft.
Also ich vielleicht bei den Fans kann ich mir das schon vorstellen. Ich glaube, das hat ja Tommy eben bestätigt und das war ja auch meine Erfahrung in der zweiten Liga mit Werder, deine ja auch, Nico. War auch schon geil, also in der zweiten Liga viel zu gewinnen und so. Klar war die Aufstiegsfeier mal magisch, aber am Ende fand ich die zweite Liga, fand ich jetzt nicht so schlecht. Und das hätte auch noch ein bisschen so weitergehen können. Am Ende glaube ich, dass für die Spieler ist das natürlich nicht so gut. Die wollen nach oben. Und für die Funktionäre ist es, glaube ich, auch nicht so gut, weil viele bei den Traditionsvereinen dann ja auch mit diesem Mantra in die Mitgliederversammlung gehen. Hey, ich bringe euch nach oben. Wir steigen zusammen auf und dann wirst du unter großem Juchel gewählt. Und die Funktionäre, gerade wenn sie auch eher ich-bezogen denken wollen, am liebsten natürlich auch eher ein Erstligist sein als ein Zweitligist und da auch mit den Heiners und mit den Dresens und den Watzkes vielleicht auch mal sich auf Augenhöhe treffen und weniger in der zweiten Liga. Also ich glaube schon, dass wenn du da die von den 18 Zweitligisten fragen würdest, 17 wahrscheinlich sagen würden, so nee, ich will schon in die erste Liga, wenn es nach meinem ganz persönlichen Ratio geht.
Die Frage ist so ein bisschen, da hast du ja vollkommen recht, und das ist ja auch, glaube ich, dann diese Euphorie, die eben entfacht werden kann in der zweiten Bundesliga mehr als in der ersten. Also in die Meisterschaft wirst du in der ersten also bis auf Leverkusen, Dortmund, Bayern, mit Abstrichen vielleicht Leipzig, nie mitspielen können. Und in der zweiten hast du ja dann eher die Möglichkeit, ganz oben reinzustechen, auch vielleicht als so Mittelklasse-Verein quasi, gibt es ja schon Möglichkeiten, mit guten Trainer, ein paar guten Spielern, da reinzukommen. Die Frage ist so ein bisschen, wer vielleicht auch von den jetzt viel diskutierten Traditionsvereinen, die momentan in der zweiten Liga sind, nicht mehr ganz so die Möglichkeiten hat, dann wirklich das finanziell und so weiter zu stemmen. Wir reden über große Zuschaueraufkommen, wir haben aber auch einige Vereine in der zweiten Bundesliga, natürlich Schalke als sowieso nochmal fast schon Ausnahme des Ganzen, weil da ja auch viele Schulden und Verbindlichkeiten und finanzielle Schieflagen aus dieser langen Erstliga-Zeiten, aus dem hohen Budget für den Erstligakader heraus resultieren. Aber abgesehen davon hast du vielleicht auch den einen oder anderen, oder hast du den einen oder anderen Verein, der auch finanziell echt nicht so super dasteht. Also obwohl viele Fans kommen, obwohl man vielleicht auch regionale Sponsoren anziehen kann. Und ich frage mich dann manchmal so, ob zum Beispiel der Karlsruher SC, einfach mal als Beispiel, ohne jetzt Background, aber ob der Karlsruher SC oder Greuther Fürth, ob die wirklich jetzt noch das Potenzial oder die Möglichkeiten haben, infrastrukturell oder finanziell besser gesagt, dann in die erste Liga zu kommen und da kompetitiv zu sein, oder ob dann irgendwann sich vielleicht doch da ein bisschen was verschiebt, weil dann andere denen so ein wenig in dieser Hackordnung des deutschen Profifußballs den Rang ablaufen.
Fürth und Nürnberg. Also Nürnberg als der Traditionsverein aus Franken, führt jetzt aber schon als die etablierte Zweitligamannschaft, die immer wieder oben anklopft. Also da, finde ich, hat sich die Hackordnung schon ein bisschen verschoben. Also ich Ich sehe Fürth jetzt eigentlich immer tendenziell weiter oben als Nürnberg, wenngleich Nürnberg wahrscheinlich noch die größere Fanbase hat. Also da sieht man das schon. KSC finde ich schwierig einzuschätzen, aber ich glaube, dass die schon die Möglichkeiten haben. Also eine zentrale Frage ist ja auch immer so, wem gehört das Stadion? Du hast Schalke eben genannt, ja, mit, keine Ahnung, ich glaube mal 120 Millionen Euro Schulden oder so. Auf der anderen Seite gehört dem, glaube ich, auch meines Wissens das Stadion, also was ja schon auch echtes Pfund ist. Noch genau, es wird kolportiert, dass es bitte, aber ich meine, andere Vereine, da kann Tommy ein Lied von singen, wie Hertha, also die haben auch dieses Asset nicht mehr. Da steht dann halt auch in der Bilanz den Schulden nicht so viel gegenüber, ne? Also das ist schon viel wert, wenn du das dein eigen nennst, oder sogar noch die ganze Infrastruktur drumherum. Wenn du das auch nur gemietet oder gepachtet hast, dann hast du nicht nur die hohen Mietkosten, sondern du hast auch nicht diesen Einmaleffekt, den vielleicht irgendwie einen Verkauf halt dessen halt nochmal bieten könnte. Oder du kannst es als Kreditsicherung sicherlich irgendwie auch verwenden. Also ich habe zum Beispiel bei Schalke, die haben ja schon seit Ewigkeiten so hohe Schulden, aber also da glaube ich nicht, dass die Gefahr laufen, dass die jetzt irgendwie total abschmieren, wenngleich eine dritte Liga natürlich schon auch echt ein Lackmustest für die wäre. Nicht nur finanziell, sondern auch so von der Euphorie.
Ja, die haben jetzt erstmal jetzt Gewinn erwirtschaftet, 7 Millionen, müssen aber auch im kommenden Jahr nochmal Gewinn erwirtschaften am besten, müssen ihr negatives Eigenkapital senken, um eben keinen Punktabzug am Ende zu erhalten im 2025 und natürlich alles unter der Maßgabe, dass sie in der zweiten Liga bleiben. Was natürlich auch vielleicht ein interessanter Punkt ist, wenn wir über Fanaufkommen sprechen, aber vielleicht auch über so insgesamt so die Stellung der Vereine, wenn du gerade ansprichst Fürth und Nürnberg, da hat sich ein bisschen was verschoben. 1860 ist ein Traditionsverein, der einfach also abgerutscht ist, immer noch gewisse Fanaufkommen hat, aber natürlich auch da schon zu leiden hatte. Es ist auch so ein bisschen Wellenbewegung bei denen zu sehen zumindest, je nachdem wie auch so ein bisschen so die Stimmung ist, ob man vielleicht oben angreifen kann, Liga 3 oder eben nicht. Das als aus meiner Sicht ist auch, glaube ich, so ein bisschen die regionale Komponente nicht ganz zu unterschätzen. Du hast in NRW zum Beispiel auch im Ruhrpott einige Traditionsvereine, die echt stark zu leiden haben. Und nicht nur Ruhrpott und NRW allgemein, ne, so Wuppertaler SV und RW Oberhausen und so weiter, die echt an Bedeutung so ein bisschen eingebüßt haben, immer wieder versuchen, was zu kreieren, aber natürlich dann nicht so viele Leute anziehen können, weil einfach der regionale Druck da ist. 1860 vielleicht auch in München und andere Vereine wie Heidenheim, die mehr oder weniger, sorry, ein bisschen im Nirgendwo lieben. Ne? Was ist der nächstgelegene Verein? Der SSV Ulm. Also die dann vielleicht sich dadurch auch, wenn es um Sponsorensuche geht und dergleichen, so ein bisschen eine Stellung erarbeiten konnten, um dann dort einfach der Leuchtturm zu sein, weil wenn du auf die Fußballlandkarte schaust, ist schon ein bisschen ausgebreiteter und nicht mehr ganz so konzentriert auf einzelne geografische Zentren.
Ich glaube, was du in der zweiten Liga hast, und das erschrickt natürlich den einen oder anderen auf der einen oder anderen Geschäftsstelle, ist, du musst halt, glaube ich, einfach immer ein bisschen besser sein als in der ersten Liga. Weil wenn du ein Transfervolumen hast von 5 Millionen, dann kannst du dir halt nicht leisten, dass der eine Stürmer, der 4 Millionen gekostet hat, nicht einschlägt. Ja, wenn du jetzt aber 120 Millionen hast und da ist halt mal ein Flop dabei, ja gut, dann wird gleich nicht die Saison vorbei sein. Und die Krux ist aber, dass natürlich die Leute, die wirklich gut sind, auch relativ schnell dann in der ersten Liga wieder sind. Also auch auf Funktionärsebene oder auf Scouting-Ebene oder auf Trainerebene. Und insofern ist Heidenheim eigentlich ein gutes Beispiel, weil natürlich die dort einfach sehr, sehr gute Arbeit leisten über Jahre, kontinuierlich auch Zeit bekommen haben und deswegen auch nicht ganz zu Unrecht da in der ersten Liga sind, nur in der zweiten. Und da kann, glaube ich, der Erfolg von so einem Verein wirklich vom Scouting und vom Sportdirektor und natürlich von der Spielidee/Trainer abhängen. Und wenn du da einfach nur Mittelmaß bist, dann wirst du da auch nicht rauskommen. Ganz einfach. Und ich glaube, das ist die große Krux an der Geschichte. Und das wird eher dafür sorgen, dass es sich manifestiert, weil die guten Leute natürlich naturgemäß relativ schnell weggekauft werden von der ersten Liga.
Und noch anknüpfend daran, da stimme ich vollkommen zu. Also das ist deshalb, es gibt viele smarte Leute, also bei einigen Clubs in der zweiten Liga, die da so im Background arbeiten, natürlich nicht unbedingt als Cheftrainer, die aber dort auch, gerade weil die Scouts und die Analysten da sehr viel Verantwortung tragen, weil die auch, die müssen auch mal in der vierten Liga nachschauen oder im Ausland und vielleicht nicht unbedingt auf diesen ganz großen Märkten, wo dann Dortmund, Bayern oder selbst der VfB Stuttgart aktiv sind, sondern auf diesen kleineren Märkten oder eben wirklich mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Und natürlich das andere Thema ist wiederum auch die Jugendarbeit. Du hast dann sicherlich auch da die Komponente, wenn in deinem Umfeld es verschiedene größere Clubs gibt, ist für dich auch schwierig, dann deine Jugendspieler zu halten. Also auch da muss viel Arbeit geleistet werden, Überzeugungsarbeit und auch gute Arbeit in den Akademien. Gibt es manche positive Beispiele aus meiner Sicht? Also ich denke, über Düsseldorf hat eigentlich es ganz gut gemacht zumindest, phasenweise auch nicht, aber da sehe ich einen positiven Trend. Und dann andere Vereine, die haben vielleicht die Jugendarbeit so ein bisschen nicht vernachlässigt, aber haben es eben nicht geschafft, ihre Top-Talente zu halten, weil eben 50 Kilometer weiter dann irgendein Erstligist ist und der dann sagt, ey, komm doch zu uns, bei uns könntest du eventuell Bundesliga spielen. Also das ist deshalb, was du schon sagst, ich glaube auch, die zweite Bundesliga, was so die Kompetitivität betrifft, deines Clubs, sehr komplex ist, um da standzuhalten einfach. Und das siehst du ja auch an diesen Wellenbewegungen, an diesen Schwankungen, die es gibt, was die Leistungsfähigkeit der Clubs betrifft. Da gibt es manche, die sind Fünfter im einem Jahr und im nächsten Jahr sind sie direkt im Abstiegskampf.
Also um das hier mal kurz zusammenzufassen für mich, ne, wir haben eine tolle zweite Liga mit Zuschauerrekorden, mit Tradition so viel, wie man sich wünschen kann. Eine Liga, die auch sportlich eine Herausforderung ist, weil jeder jeden schlagen kann und man richtig gut arbeiten muss, um dort auch zu überstehen. Und man muss da aber auch rauskommen, wenn man irgendwie wirtschaftlich sich auf neue Beine stellen möchte, weil sonst die kleinen Vereine irgendwann auch wegziehen. Heißt das nicht in der Schlussfolgerung, Jungs, dass wir deshalb die beste zweite Liga aller Zeiten haben, weil die Verantwortlichen in den Vereinen so schlecht arbeiten?
Skandal! Das ist natürlich eine sehr polemische Frage, lieber Nico.
Damit wollte ich schließen.
Da haben wir jetzt alle nichts zu gewinnen, weil wir ja auch den einen oder anderen Verantwortlichen in dem einen oder anderen Verein ganz gut kennen. Insofern, ausgenommen all derer, die ich persönlich kenne, würde ich diese Frage mit vielleicht beantworten.
Ich finde, es wird außerordentlich gute Arbeit in der zweiten Liga geleistet.
Die Frage, es ist schon klar, dass ihr ein bisschen rumeiern müsst, Jungs, aber die Frage ist ja schon wahrscheinlich mit Ja zu beantworten. Und ob das jetzt an den Verantwortlichen aktuell liegt oder an den Altlasten, die man sich über 30 Jahre zusammengearbeitet hat, das steht ja noch auf einem anderen Blatt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass, oder es ist auch teilweise so, dass natürlich auch manche Leute oder auch ein bisschen Euphorie dann wieder herrscht, weil zum Beispiel ein neuer Vorstand da ist, weil es Verfehlungen in der Vergangenheit gab, weil man in der Vergangenheit am Boden lag, sportlich und finanziell und einfach so eine Tristesse vorgeherrscht hat. Und dass sicherlich auch momentan die zweite Bundesliga oder auch die dritte Liga zuweilen attraktiv macht, auch für Fans, die wieder sagen, ey, hier tut sich hier was, es ist nicht mehr so wie früher, wie vor 10, 15, 20 Jahren. Das kann, und der Verein steht auch wieder für was, ja, und steht nicht nur für komisches Geschäfte machen, um ehrlich zu sein. Und deshalb glaube ich eben, dass es auch so einen Hype entfachen kann, weil wir sagen jetzt, arbeiten die momentan schlecht oder haben die in der Vergangenheit schlecht gearbeitet? Aus meiner Sicht zum Beispiel bei Schalke 04 als Beispiel, ne, ich meine, viele Verfehlungen haben ja in der Vergangenheit stattgefunden. Und jetzt zum Beispiel die Finanzvorständin Rühe Hamers, die versucht eben auch wirklich da überall so gut es geht zu kalkulieren, dass man eben auch wieder auf eine Gewinnebene kommt, was man auch geschafft hat, jetzt zuletzt, als die Bilanz vorgelegt wurde. Also dann im vorangegangenen Geschäftsjahr. Ich glaube, dass diese Leute ja eher wieder eine gute Arbeit leisten und die auch nochmal davon profitieren, dass ihre Vorgänger, wer auch immer das dann war, wo auch immer das dann stattgefunden hat, eher schlechtere Arbeit geleistet haben. Und also es ist eine interessante Dynamik dadurch.
Ich glaube, grundsätzlich gilt natürlich, wenn du alles richtig machst, dann steigst du wahrscheinlich auch nicht ab. So, das ist, glaube ich, mal eine goldene Regel, die universell anwendbar ist. Und dann hast du natürlich noch externe Faktoren, wie, keine Ahnung, Transferbudgets und. Aber du, es ist schon kein Zufall, dass viele Traditionsvereine straucheln, weil du natürlich deutlich verhärtetere Strukturen hast und natürlich viele Seilschaften und es alles ein bisschen behäbiger läuft. Und also ich denke, das wird schon eher Kausalität als Korrelation sein. Aber da kann ich mich natürlich auch irren, will da auch niemandem was unterstellen.
In Episode 1 von Schöner Neuer Fußball haben wir damals über die Traditionsvereine und genau das Thema auch gesprochen, ne, über die lang entwickelten Strukturen und teilweise etwas vielleicht verkrusteten Strukturen zuweilen.
Ich würde von meinem Blickwinkel, und das war dann auch mein Plädoyer vorhin für den HSV und seinen Fanaufkommen, schon dafür sprechen, dass wir gerade beobachten können, dass viele der Traditionsvereine auf welchem Stufe der der Eskalation rund um das Gesamtgeschäft des Vereins quasi stehen, gerade im Moment dabei sind, sich zu schütteln und wieder neu aufzustellen. Und manche haben einen kürzeren Weg. So bei Werder Bremen war es ja der Fall, dass sie schnell wieder in die erste Liga gekommen sind. Bei Schalke wird es noch ein sehr langer Weg, scheint es. Hertha ist auf einem Weg. Kaiserslautern ist auch dabei, sich wieder neu aufzustellen. Das heißt, ich glaube, wir werden noch vielen schönen neuen Fußball von Traditionsvereinen sehen. Erstmal in der zweiten Liga, vielleicht irgendwann auch in der ersten Liga wieder und dann irgendwann wieder europäisch. Und wenn es soweit ist, werden wir hier drüber sprechen. So viel ist versprochen. Das war schöner neuer Fußball. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.